Auch Sie hatten es heute mit allerlei zu tun, davon bin ich überzeugt, mit Fragen und Problemen, mit Nöten und sicher auch mit manchen Lasten. Aber heute Abend haben Sie trotz oder gerade dieses Themas noch einmal mit der Freude zu tun. Kapitel 1,1, Freude zuvor. Auch dieses Kapitel, wie werde ich mit meinem Dreck fertig, hat es mit Freude zu tun. Denn wenn man mit dem Dreck fertig geworden ist, dann herrscht Freude. Dazu eine Erinnerung und dazu eine Erzählung. Eine Erinnerung. Zu Hause, früher war einmal im Jahr Großputz. Ich kenne das gar nicht mehr so, aber früher zu Hause war das so. Da rückte eine alte Frau an, da war die Mutter, da verrückte die Mutter die Möbel und wir Kinder waren ganz verrückt. Vor dem Haus wurden die Matratzen und Decken auf Holzrösten in der Sonne gegrillt. Und dort benutzten wir es zum Schrecken der Mutter als Trampolin. Aber wissen Sie, wenn man dann abends ins Bett musste und in diese gesunden Matratzen und Decken hineinkuschelte, ältere wissen es noch, da roch man den ganzen Sommer. Da war man mittendrin wie in der Sonne. Wenn man mit dem Dreck fertig geworden ist, herrschte nur noch Eitelfreude. Oder? Die Erinnerung, die Erzählung. Einer liegt nachts im Bett und plötzlich tropft es von der Decke. Und bis er richtig aufwacht und feststellt, dass tatsächlich das Wasser durch die Decke kommt und nach oben geht, steht die ganze Küche, steht die Wohnung unter Wasser. Vielleicht ein alter Wunsch nach einem hauseigenen Swimmingpool ist in wunderbarer Weise in Erfüllung gegangen. Der Schlauch an der Spülmaschine oder was war defekt. Und nun wissen Sie, was los ist. Handwerker kommen, Löcher werden gebohrt, Schläuche werden eingeführt, Trockenmaschinen laufen, Handwerker kommen wieder, Maler, Tapeten werden geklebt, Böden werden geschliffen. Eine unendliche Mühe. Aber wenn alles fertig geworden ist, wenn man mit dem Dreck fertig ist, dann herrscht Freude. Und liebe Freunde, das ist nicht nur beim Großputz so und das ist eben nicht nur bei einem Hausunfall so, sondern das ist eben in unserem Leben auch so. Statt Dreck steht hier das Wort Unsauberkeit und Bosheit. Also zwei Worte für unseren Dreck. Unsauberkeit und Bosheit. Unsauberkeit ist der Dreck von außen. Der Begriff stammt nämlich aus der Kleidersprache. Wenn man mit Dingen nicht vorsichtig umgeht, beschmutzt man sich. Etwa beim Suppelöffeln. Plötzlich hat man die Suppe auf dem Anzug, meistens auf dem, der total neu ist. Oder beim einer Fischbüchse aufmachen. Plötzlich hat man den Fisch im Gesicht. Oder die heiße Wurst, die man ansticht. Wenn man nicht vorsichtig umgeht mit den Dingen, beschmutzt man sich. Liebe Freunde, das ist auch beim Umgang mit anderen Dingen. Etwa beim Umgang mit dem anderen Geschlecht, beim Umgang mit dem Geld, beim Umgang mit der Wahrheit, oft auch beim Umgang mit Okkultem und Diabolischem. Wer nicht vorsichtig ist, beschmutzt sich und ist voll Dreck. Ich passe schon auf, sagen wir, und schon ist es passiert bei diesem sorglosen Umgang. Also der Unsauberkeit kommt von außen und die Bosheit, die kommt von innen. Immer wieder erinnere ich daran, weil alle Psychologen und auch moderne Theologen hier das Gegenteil behaupten. Das Böse kommt nicht, ist nicht an uns herangekommen, sondern es ist aus uns herausgekommen. In uns ist es drin, die Bosheit. Und je mehr wir uns mit uns selbst beschäftigen, je mehr rühren wir es auf, jenen Kaffeesatz des Bösen in unserer Seele. Zu sich selbst kommen, und so habe ich es gesagt, zu sich selbst kommen, ist gut für einen Buddhisten, weil er in sich seinen Gott hat. Wenn wir mit uns selbst zusammenkommen, kommen wir nur mit dem Bösen zusammen. Wissen Sie, von Noah, und so hatten wir es beim letzten Abendmahl gehört, bei Noah war es nicht so, dass er unter lauter elenden Menschen der einzig Gute war, sondern als dieser gute Noah die Falltreppe hinaufging in sein Schiff und die Tür zumachte, da war das Böse mit drin. Das Herz ist böse von Jugend auf. Das gilt für Noah, das gilt für alle, das gilt eben für uns auch. Wie werde ich also, und das ist die Frage, wie werde ich mit dieser Unsauberkeit, wie werde ich mit dieser Bosheit, wie werde ich mit dem Dreck fertig, wenn ich schon vor lauter Dreck ganz fertig bin? Es gibt drei vorschnelle Antworten. Und die eine heißt, es braucht nur ein bisschen wieder frischer Wind. Da bin ich schnell fertig, sagen die Buben mit dem Dreck im Zimmer. Fenster auf, Wind rein, Fenster zu und der Dreck ist weg. Jedenfalls in den Augen eines Jungen. Aber auch in der Kirche wird uns das so gesagt. Wir müssten nur den Zugwind hereinlassen. Wir müssten nur die Fenster aufmachen und den ganzen alten Kirchenmief hinauslassen und die Sache sei schon geritzt. Nur dieser Wind bläst immer wieder aus wechselnden Richtungen. Gestern kam er mehr von halb links und ganz links. Heute kommt er von halb rechts und ganz rechts. Manchmal kommt er aus Ecken, die wir noch gar nicht richtig kennen. Der Wind der Zeit dreht sich ständig und oft genug drehen wir uns mit, so wie eine Wetterfahne. Liebe Freunde, aber jeder Wind, ob von links oder rechts, von oben oder unten, jeder Wind reinigt nicht. Neuer Wind hilft uns nichts. Und andere sagen, neue Besen. Neue Besen kehren gut. Da reden sie immer wieder, so sagen sie, von der Bibel und vom Gebet, und das sind doch alles lauter alte Besen. Wir brauchen Neues. Wir brauchen interreligiöse Anstöße. Wir brauchen multikulturelle Angebote. Wir brauchen Männer wie Trevermann und seine Symbolik. Und so sagen sie, ohne dass sie auch nur ein Buch dieses Mannes gelesen haben, weil sie dort doch feststellen könnten, dass schon lang bei solch einem Mann die Theologie aufgelöst ist in lauter tiefen psychologischen Symbole. Kein Christus, sondern nur eine Figur, so wie eine Märchengestalt. Keine Sünde, keine Gnade, alles ein einziges religiöses New Age. Liebe Freunde, auch neue Besen bringen uns nichts. Und die Dritten sagen, man braucht nur eine dicke Haut. Nicht so pingelig. Gehen Sie zu jungen Leuten auf ihr Zimmer, auf ihre Bude. Einer sagte mir, wenn ich aufgeräumt habe, fühle ich mich überhaupt nicht mehr wohl. Erst wenn es so richtig durcheinander geht und darüber der Staub sitzt, dann gibt es jenes gemütliche Feeling. Sehen Sie, trotzdem, wir können nicht im Dreck leben. Die dicke Haut bringt's nicht und die neuen Besen nicht. Wie werden wir damit fertig? Und der Text hier ist so einfach und so eindeutig, dass man es sich einmal ein für alle Mal klar machen kann. Nämlich, er sagt in diesem Doppeltakt, in diesem Doppelschlag, sei Hörer und sei Täter. Doch so einfach sei es mit unserem Text. Sei Hörer und sei Täter. Das ist das Erste. Sei Hörer. Als kürzlich in einem Leitungsgremium des Jahres für der Bibel darüber beraten wurde, wo man denn am besten eine Anzeige platziere, damit möglichst viel Leser von dieser Anzeige zum Jahr der Bibel Kenntnis nehmen, wo man denn diese Anzeige platziere, da war die klare Antwort der Kenner, es gibt nur eine einzige Zeitschrift, die größte Leserschaft erreicht, und das sei die Hör zu. Die Hör zu hat rund 12 Millionen Leser wöchentlich. Wenn also eine Anzeige, dann kommt nur Hör zu in Frage. Hör zu bei ARD, bei ZDF, bei RTL Plus, bei Sat1 und was weiß ich, 21 Kanäle. 21 Kanäle, hör zu, sieh zu, pass auf, was wir dir alles ins Haus schippern. Und wir merken auf einmal, dass Fernsehkanäle oft wie Kanalisationsröhren sind, die uns keineswegs entsorgen, sondern mit weiterem Dreck versorgen und einen trüben Strom in unser Haus leiten. Ich spreche nicht pauschal und ich spreche nicht gegen das alles, aber so viel ist uns klar. Unsere Häuser, unsere Familien und oft gerade am gefährlichsten unseren jungen Kinder werden mittels Kanälen abgefüllt mit Dreck. Abgefüllt mit Dreck. Und deshalb sagt Jakobus, hör zu. Aber hör zu bei mir. Noch genauer, hör zu bei Gottes Wort. Und er hat drei Worte dazu gesetzt. Hör zu, schnell, langsam und sanftmütig. Was meint er? Er sagt, hör zu, schnell. Er sagt es geradezu seelsorgerlich. Und das Schöne an diesem Jakobusbrief ist, dass er uns jetzt keine Gesetze übermittelt, keine Verbote oder Gebote erteilt, sondern es ist einer, der sich neben uns setzt, einer, der uns kennt, so wie wir sind, der wahrscheinlich das alles in ähnlicher Weise irgendwie mitgemacht, auch wenn er zu einer ganz anderen Zeit gelebt. Aber der zu uns sagt, hör doch zu bei Gottes Wort schnell. Morgens beim Aufstehen. Ich muss schnell die Nachrichten hören. So sagen wir und schalten das Gerät an. Und schon hören wir eine andere Nachrichtenstation, nicht Gottes Sender, der uns einen Richtstrahl für den Tag geben will. Lies schnell die Losung, aber der Bus fährt ja ab. Und so hört man nicht. Und mittags nur schnell 5 Minuten aufs Ohr, sonst packe ich das nicht, was an diesem Nachmittag noch kommt. Zeit für den Neukirchner Kalender oder Zeit für irgendein anderes Wort, die bleibt nicht. Und er sagt, lies schnell Gottes Wort. Lass andere. Lies schnell Gottes Wort. Und abends, ich muss noch schnell in die Zeitung hineinschauen. Den ganzen Tag bin ich noch nicht dazugekommen. Aber dann müssen wir ins Bett, weil wir müde sind. Und am Sonntagmorgen, ich muss schnell doch die Oma noch einmal besuchen, die ich schon lange nicht mehr besucht habe. Am Dienstagabend muss ich schnell endlich einmal die Wäsche bügeln. Ich komme sonst nicht dazu. Jakobus sagt ein einziges. Sei schnell im Hören. Sei schnell im Hören. Alles andere ist nicht so wichtig. Dass ich höre, wie einer formulierte, dass ich höre das heimliche Flüstern Gottes. Ich bin bei euch alle Tage. Das ist doch, was sie brauchen. Das ist doch, was sie trägt. Das ist doch, was sie durchbringt bis ans Ziel. Sei schnell im Hören. Und langsam, das zweite, das B, langsam im Reden. Nicht Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Dieser Spruch steht nicht in der Bibel. Reden ist Silber, langsames Reden ist Gold. Wie oft hätten wir uns gerne die Zunge abgebissen, weil es über uns schnell über die Lippen kam. Hier ist aber nicht irgendein Reden gemeint, sondern hier ist vom Zeugnis geben die Rede, liebe Freunde. Hier geht es darum, dem anderen von unserem Glauben weiterzuberichten. Hier geht es darum, den anderen einzuladen oder auf eine Sache dieses Glaubens hinzuweisen. Langsam im Reden, das heißt, überlegte Worte, persönliche Worte, solche, die uns nicht leicht fallen, die sind gefragt. Vor fixen Jüngern hat dieser Herr seine Manschetten. Bodeschwink, der Gründer Bethels, ein Mann, der mit Worten umzugehen verstand, einer, bei dem Wort und Tat zusammenfiel, einer, der Massen begeistern konnte. Friedrich von Bodeschwink, von ihm wird berichtet, dass er bei offener Sakristeitür einmal gesehen wurde. Eigentlich wollte sein Küster, der Mesner, schnell weitergehen, aber er sah diesen Mann kniend in seiner Sakristei. Draußen wartete die Gemeinde und er hörte, wie dieser Mann flehte und sagte, Gott, Gott, gib mir ein kleines Wort für meine arme Gemeinde. Dieser Mann, dem Wortkaskaden zur Verfügung standen, der sagte, gib mir ein kleines Wort für meine arme Gemeinde. Kennen Sie das? Gib mir doch ein Wort für meinen Kameraden, den ich einladen will zu dieser Jugendwoche. Gib mir ein Wort für den Nachbarn, dem ich eigentlich schon Jahre begegnet bin und dem ich noch nie gesagt, wohin ich eigentlich gehe. Gib mir ein Wort für mein Kind, wenn ich es zum Glauben einlade. Wie schnell sind wir hier bei den Worten, um Kindern oder Enkeln oder Verwandten die richtige Richtung zu zeigen? Wir Väter, wir Mütter, wir Großmütter und Großväter, auch Patentanten und Onkels, wir müssten darum ringen. Gib mir ein armes Wort. Nicht vorschnelle Worte über junge Menschen hinunterzulassen. Liebe Freunde, damit Sie es verstehen, auch der Zorn, langsam zum Zorn. Mit dem Zorn kommen wir nicht weit. Mit rotem Kopf erzieht sich schlecht. Lässt sich schlecht einladen. Mit rotem Kopf kann man nicht Zeugnis geben, liebe Freunde. Langsam. Zum Zorn und sanftmütig. Sanftmütig. Fast in jedem Kapitel kommt dieses Wort. Das ist die Wesensbezeichnung Jesu. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Die Wesensbezeichnung, das Bild Jesu Christi. Gelassen, gelöst, in großer Ruhe und Gewissheit. Nicht fanatisiert, radikalisiert und aufgeregt. So nehmt das Wort auf der Stille, so auf aus der Stille Gottes hinein in ein stilles Herz. Nicht wahr? Wenn wir uns verdreckt haben, die Suppe auf der Krawatte, dann reiben und treiben wir. Und oft genug machen wir es nur noch schlimmer. Und die Krawatte sieht aus wie ein Kuhstrick. Sehen Sie, bei uns soll der Dreck nicht aktiv machen, sondern passiv. Er sagt's noch einmal, hör zu, hör's doch. So, wie es denn Johannes uns sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches die Sünde der Welt, welches den Dreck der Welt und meinen Dreck hinausträgt und wegträgt. Das ist die einzige Lösung, wie man mit dem Dreck fertig werden, wenn man mit dem Dreck fertig werden soll und fertig werden will, liebe Freunde, dass es ein Lamm gibt, auf das wir alles packen können und dieses Lamm es hinausträgt. Und dieser Rücken dieses Lammes ist so breit, dass auch mein Dreck darauf Platz hat. Siehe, das ist Gottes Lamm. Und ich möchte Sie an diesem Abend wieder darauf hinweisen, dass es dieses Lamm gibt, dass Jesus bereit ist, uns von dem allem zu reinigen. Aber mit diesem Hören kann man sich nicht beruhigen. Man kann sich nämlich mit dem Hören tief betrügen und es gibt eine Form der Frömmigkeit, die nicht genug aufsaugen kann. Höret immer zu. Aber bei der Bitte, auch einmal einen kleinen Dienst zu tun, sind Sie nicht mehr da. Sie wissen, ich liebe die Stiftskirche. Sie hat mein Leben geprägt und sie hat auch mein Leben reich gemacht. Aber diese Kirche hat mich auch ständig beunruhigt und beunruhigt mich tief. Viele Hörer, Gott sei Dank. Aber wie viel Täter, wenn sie in kleine Kirchen gehen. Und wenn sie dort regelmäßig ein halbes Jahr gehen, werden sie spätestens dann angesprochen werden, ob sie nicht doch bereit sind, im Kindergottesdienst mitzumachen, ob sie nicht bereit sind, Gemeindebezirk zu übernehmen, ob sie nicht doch bereit sind, im Chor mitzumachen. Und gehen sie in Dreivierteljahr, dann heißt es, wären sie nicht bereit, sich bei der nächsten Wahl als Kirchengemeinderat aufstellen zu lassen. Und bei uns heißt es jedes Mal, wir sind noch einmal davon gekommen. Kein Grüß Gott und kein Ade. Und Jakobus sagt, ihr betrügt euch, wenn ihr nur hört. Ihr betrügt euch, wenn ihr nur hört. Ihr betrügt Gott, nämlich man interessiert sich für ihn, aber zum Gehorsam lässt man sich nicht bewegen. Es ist wie bei modernen Liebenden, man freut sich aneinander, man geht auch miteinander, man lebt auch miteinander, aber ja, kein Eheschluss, denn das brächte ja eine Verpflichtung. Man liebt Gott, man hört ihn, man geht zusammen mit diesem Gott, aber ja, keine Verpflichtung, kein Gehorsam diesem Gott gegenüber. Man betrügt Gott und man betrügt Menschen. Durch das Gehen zum Gottesdienst merkt jeder andere und vor allem auch die Nächsten, der ist Christ und das weckt seine Erwartungen. Der wird sicher auch als Christ handeln. Und wenn sie das nicht tun, dann sind sie mit Recht enttäuscht. Die schlechte Presse der Christen kann oft von solchen Enttäuschungen herkommen. Passen Sie auf, dass Sie mit Ihrem Hören nicht Mitmenschen betrügen. Und man betrügt sich selbst, man beruhigt sich und meint, es sei so alles gut. Sein Wort hören und tun. Und deshalb dieses zweite, laute, plakative, sei Täter. Sei Täter. Sehen Sie, das Wort Gottes ist etwas Besonderes. Es gibt Väterworte. Ich habe zu Hause ein dickes Buch Väterworte. Hier ist alles zusammengestellt, was Väter einmal des letzten und vorletzten Jahrhunderts an Bedeutendem gesagt haben. Großartige Väterworte, um sich daran zu ergötzen. Und dann gibt es Dichterworte. Sie wissen, was Goethe auch von sich ließ, wurde sofort aufgeschrieben. Neben ihm war ein bedeutender Mann, Eckermann, mit dem Notizblock. Und er hat alles aufgeschrieben und gab später ein Buch heraus über das, was Goethe gesagt hat. Ein Buch, von dem Nietzsche behauptete, dass es das beste Buch in Deutsch überhaupt sei. Dichterworte. Dichterworte. Das alles ist das nicht. Das ist kein Väterwort und kein Dichterwort, sondern Gottes Wort ist immer Herrenwort. Gottes Wort ist immer Herrenwort. In jedem Gottes Wort steckt auch ein Befehl. Du bist mein, sagt der Herr. Aber, das heißt, sei nun auch mein. Ich habe dich lieb. Hast du mich auch lieb? Ich habe für dich alles getan. Was tust du für mich? Gottes Wort will Täter. Nicht nur Schreibtischtäter, die schöne Briefe schreiben können, sondern den Tisch verlassen und auch etwas tun. Und hier sind wieder drei kleine Begriffe angefügt, die ich noch unterstreichen will. Hier heißt es einmal, diese Begriffe heißt geprägt. Das ist es geprägt, das Bild vom Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, nicht wahr? Erkenne dich selbst und so schaut man auch selbstverständlich in den Spiegel und man merkt von Tag zu Tag, dass das Haar immer fülliger wird, nicht wahr? Und dass man immer jünger wird. Und weil das alles nicht so ist, sondern merkt, dass genau das Gegenteil einem der Spiegel zeigt, deshalb vergiss es. Und man geht weg am besten, man schaut schon gleich gar nicht mehr in den Spiegel. Man geht am besten seines Weges. Aber Gottes Wort ist wie ein richtiger Spiegel. Er schmeichelt uns auch nicht. Das Wort Gottes zeigt uns so, wie wir sind mit allem Dreck. Und deshalb wollen wir, dass dieser Spiegel uns auch nicht vorgehalten wird. Man geht seines Weges und vergisst's. Vergiss es, wie es letztlich um mich steht. Es gibt eine fromme Vergesslichkeit, die zu den Hauptsünden unserer Zeit gehört. Das Wort Gottes soll uns aber prägen und nicht vergessliche Bilder vorsetzen. Das Wort Gottes will uns prägen. Wir sollen geprägte Leute sein. Von einem Geigenbauer habe ich gelesen, dass er seine neu gefertigte Geige immer für ein Jahr in die Orgel hängte, auf der ein Meister spielte. Diese Töne hatten das Instrument geprägt und zu einem Meisterstück gemacht. Darauf kommt es an, dass wir uns reinhängen. Dass wir uns reinhängen dort, wo der Meister spielt. Und das kann Sonntag sein und das kann im Hauskreis sein und das kann alleine sein, wenn ich meine Bibel aufschlage. Reinhängen, wo der Meister spielt. Von seinen Tönen sich prägen lassen. Und wie viele Meisterstücke sind daraus geworden, Freunde? Geprägt von Gottes Wort. Das andere, was hier steht, gebückt. Vers 25, hier steht, wer durchschaut. Eigentlich, wer sich beugt, wer sich bückt, wer gebückt in das Gesetz der Freiheit schaut, ist kein vergesslicher Hörer, sondern der wird ein Täter. Am Wort bleiben, sehen Sie, das meint er hier, am Wort bleiben so wie ein Hund auf der Fährte des Wildes. Ein Canis Domini, ein Hund des Herrn, wie sie es im Mittelalter formulierten. Oft wird gesagt, du bist doch ein armer Hund. Und in der Tat stimmt's auch, wenn die Leute es zu einem sagen. Man ist ein armer Hund, in der Tat. Richtig, ein armer Hund bin ich, aber ein armer Hund, der auf der Fährte dieses Herrn ist und auf der Fährte dieses Herrn bleiben will bis zum Ziel. Sich dort hineinbücken. Der Begriff finden Sie interessanterweise wieder in der Auferstehungsgeschichte des Johannesevangeliums. Johannes und Petrus machen sich auf, sie laufen zum Grab. Der junge Johannes, der joggt voraus und der Petrus, der schafft es hintendrein nicht mehr. Und dann kommen sie endlich an das geöffnete Grab und dann heißt es, sie bückten sich. Sie mussten sich tief bücken, um hineinzugehen. Und was haben sie gesehen? Sie haben gesehen, das Grab ist leer. Sie haben gemerkt, Jesus ist auferstanden. Und dann haben sie gehört, Friede sei mit euch. Das ist es, liebe Freunde. Wer sich hineinbückt, hineinbeugt in dieses Wort, der merkt, das Grab ist leer. Auch das Grab, in das sie ihre Lieben hineingelegt haben. Ach, das Grab ist doch leer. Der Herr ist auferstanden. Und der sagt's auch an diesem Abend. Friede sei mit euch. Mit allem, was sie zerreißen will. Friede sei mit dir. Das ist's, der sich hineinbückt. Wer auf der Pferde bleibt, wer die Spur sichert, wer das Ziel wittert, der beugt sich hinein in das Wort. Hier heißt in das Gesetz der Freiheit. Das ist, doch ich möchte ein Hund sein, ein Canis Domini, ein Hund des Herrn. Und ich möchte sie an diesem Abend wieder auf die Spur setzen. Ich möchte, dass sie in der Pferde bleiben und dass sie eine Witterung bekommen und eine Witterung behalten für das Ziel. Bücken Sie sich hinein, hören Sie es, tun Sie es, gehorsam und demütig in der Nachfolge dieses Herrn. Gezielt, das ist das dritte und letzte, gezielt hinein in diese Welt. Schritte der Barmherzigkeit. Und wenn Sie fragen, bei so vielen Dingen, was ist denn das Wichtigste? Und dann sagt hier der Text, fang doch bei den Waisen und Witwen an. Sie und ich, Sie kennen Witwen. Wann haben Sie das letzte Mal telefoniert? Wann haben Sie letztes Mal nach der Witwe in Ihrer Umgebung geschaut? Wann haben Sie für Witwen gebeten? Seid um Gottes Willen barmherzig. Das ist der Werktagsgottesdienst, der zum Sonntagsgottesdienst dazugehört. Mit dem dreifachen Amen in der Kirche ist die Kirche nicht aus, sondern sie fängt erst an. Nach dem Amen heißt, jetzt kommt der zweite Teil. So sicher das Amen in der Kirche ist, müsste der Arme in der Welt seinen Besuch bekommen. Was uns fehlt, sind die kleinen Schritte der Barmherzigkeit. Seid Hörer, seid Täter. So bekommen Sie den Dreck los. So ganz gewiss. Amen.